So, guten Morgen, liebe Geschwister. Nun darf ich Sie wieder herzlich begrüßen. Bin mal wieder in München. Ach, ich sage das, glaube ich, jedes Mal in der Stadt mit Herz, nicht? Und ich bin deshalb schon wieder hier im Januar. Ich war im November hier, weil ich damals dem Bruder Aulinger sagte, ich weiß nicht, ob ich den Novembertermin nicht absagen muss. Denn ich war dann nach Amerika eingeladen und das hat sich aber dann zerschlagen. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann nehmen wir gleich einen Termin im Januar, dann ist die Lücke nicht so groß. Und jetzt ist natürlich ganz klein geworden zwischen dem Novembertermin und dem Januartermin. Also wie der Bruder Ritz da schon sagte, mein Thema lautet die Braut des Lammes. Nun könnten Sie sagen, das interessiert mich gar nicht. Nicht da so ein Thema aus der Bibel, die Braut des Lammes. Wissen Sie, wer vielleicht mal verliebt oder verlobt war, ich habe da so den Eindruck, hat man da auch so über seine Braut gesprochen, interessiert mich nicht, was die eigentlich so macht und tut und wer sie ist. Sind sie aber im Glauben, da könnte man meinen, da ist das manches Mal so, dass man meint, das interessiert mich nicht so sehr. Oder doch, das Thema Braut ist ein großes und wichtiges Thema. Und je näher wir dem Ziel und der Wiederkunft Jesu entgegengehen, umso wichtiger wird es, meine ich. Und nun muss ich eines vorausschicken. Herr Bruder Richter hat schon angedeutet und gesagt, in unseren Kreisen und zur christlichen Allianz, zu der ich gehöre, ist die Braut nicht die Gemeinde. Die Braut ist immer Israel. Aber wir sind der Leib Christi. Aber wir haben ein gleiches Sehnen wie die Braut, natürlich auch die Braut wie wir. Wir bilden den Leib Christi, wir sind sozusagen männlich, während die Braut weiblich ist. Dazu könnte man vieles heute Morgen sagen, das ist auch nicht mein Thema, auch manches noch erklären, wo Fragen offen sind, aber lassen wir es einfach einmal so stehen, es ist einfach so. Die Braut ist Israel und der Leib, der Bräutigam ist Christus und wir gehören zum Bräutigam und nicht zur Braut. Nun, wenn ich heute Morgen über die Braut spreche, dann wird man mich auch fragen, ja, wer ist denn die Braut? Das heißt, ich will das beantworten. Ich möchte gleich etwas vorausschicken. Die Braut wird einmal aus ganz Israel gebildet und ganz besonders aus der Hure, aus dem negativen Israel. Und Gott wird die Gottlosigkeit von Jakob wenden und damit auch von der Braut, Römer 11, Vers 26. Und dann wird er diese Hure, die einst Hure war, Ehebrecherin in seinen Augen, die wird er dann verwandeln. Und dann wird die große Masse Israels, wird dann zur Braut werden. Aber alles, alles, alles beginnt bei Gott mit der Auswahl. Und deshalb fangen wir bei der Auswahl an. Ich muss das deshalb vorausschicken oder habe das vorausgeschickt, weil ich so etwas Ähnliches schon mal gesprochen habe und da kam eine Frau, die war schon fast ganz böse auf mich, dass ich so von der Auswahl sprach und nicht von der Zurechtbringung der Hure und deshalb muss das an den Anfang, dass da nicht etwas Falsches hängen bleibt. So, und jetzt wollen wir mal anfangen. Einige Bibelstellen sind ja schon gelesen worden und deshalb brauche ich die jetzt nicht wiederholen. Ich beginne mit etwas, was nicht gelesen worden ist. Ich beginne mit zwei Gleichnissen aus den Himmelreichsgleichnissen von Jesus, Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das sind ja sieben Himmelreichsgleichnisse. Das Reich, besser das Königreich, Matthäus 13, 44. Das Königreich der Himmel ist gleich einem im Acker oder im Felde verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und wieder verbarg. Und in all seiner Freude geht er hin, und verkauft alles, was er hat. Und kauft jenen Acker oder jenes Feld. Das Zweite. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine kostbare gefunden hat, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wissen Sie, da wird manches Mal gesagt, dieser Acker oder dieses Feld, das sei der Kosmos, den hat der Vater in die Hand Satans verkauft und dafür die Perle sich genommen und auch jenen Schatz dort im Acker. Aber das haut nicht hin, diese Auslegung. Denn er hat das ganze Feld gekauft. Nun ist die Frage, was bedeutet dieses Gleichnis? Der Schatz im Acker, der Schatz im Feld ist nichts anderes als die Gemeinde Jesu Christi, das sind wir. Und die Perle ist nichts anderes als die Braut. Ich werde das noch ein bisschen erklären. Ist nichts anderes als die Braut. Und um dieser beiden Willen, der Gemeinde und der Braut, geht Gott hin und verkauft alles, was er hat. Alles. Und kauft sich diesen Schatz, seine Gemeinde, und kauft sich seine, ja, der Vater, die Braut, und kauft die Braut des Sohnes. Und er verkauft alles. Und dann lesen wir in Vers 44 oder 45, dort in Matthäus 13, in seiner Freude geht der Kaufmann, geht Gott hin und kauft den Schatz, kauft den fettes Feld und kauft die Perle. Sehen Sie, das ist so ergreifend und unfassbar, dass sich Gott freut über uns, den Leib Christi, und freut sich über die Braut. Und da singen wir dann mit der Liederdichterin oder dem Liederdichter, ich weiß es nicht, wer es gedichtet hat, wie oft haben wir ihn doch betrübet. Wie oft haben wir ihn doch betrübet. Und er freut sich über die Dinge, die er gekauft hat. Dann ist die Frage natürlich, was ist das alles, das der Vater verkauft hat? Was ist das alles, was er dort verkauft hat? Ist das der Kosmos, das Weltall? Niemals nur. Denn Gott hat auch Dinge, die hat er nicht dem Satan übergeben. Die ganzen himmlischen Dinge, mit dem neuen Jerusalem, über das wir heute noch sprechen werden, die ganzen Himmelswelten, die hat er nicht verkauft. Und doch steht hier, er verkaufte alles, was er hatte. Alles hat Gott verkauft. Sehen Sie, da gibt es nur eines, was dieses alles bedeutet. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Alles hat er verkauft. Sein ganzes alles hat er verkauft. Die Hand Satans dort auf Golgatha, dass er ihn hinabnehmen konnte, seine Seele hinabnehmen konnte ins Totenreich. Gefangen nehmen. Schrift beweist dazu, Kolosser 1, Vers 17, das All, Kolosser 1, 17, das All oder alles ist durch ihn, durch Jesus und zu ihm hin, oder auch anders ausgedrückt, für ihn erschaffen worden. Und er, Jesus, ist vor allem, und nun kommt das Entscheidende, und das All oder alles besteht zusammen in ihm. Sehen Sie, und wenn er Jesus so bildlich, nein, es ist nicht bildlich, sondern es war so verkauft in die Hand Satans, seine Seele hingibt als Lösegeld, dann hat er alles hingegeben, denn alles ist im Sohn vereint. Oder noch ein Wort aus dem Hebräerbrief. Er trägt alles oder das All
durch sein mächtiges Wort.
Noch ein Wort aus Kolosser 2, Vers 3. In ihm sind alle Schätze verborgen, der Weisheiten des Wissens. Und in ihm ist auch die Gemeinde verborgen.
Gott hat sein Alles hingegeben, seinen Sohn, und hat uns erkauft, zusammen mit dem Kosmos, aus der Hand Satans heraus. Und hat seine Braut losgekauft. Das ist das Geheimnis dieser zwei Gleichnisse.
Und nun sind das Himmelreichsgleichnisse, und das bedeutet, dass sowohl die Gemeinde als auch die Braut im Königreich der Himmel, und das ist das tausendjährige Reich, zum ersten Mal in Glanz und Herrlichkeit sichtbar werden. Immer noch, ich sage das einmal etwas ungeschickt, in gebremster Weise, denn diese alte Erde, auf der das tausendjährige Reich existieren wird, kann nie den ganzen Lichtglanz der Herrlichkeit ertragen, auch eine erneuerte Erde nicht. Dann wird sich dann erst in den kommenden Zeitaltern auf der neuen Erde, im neuen Himmel und in den folgenden Äonen, da wird natürlich dann die Braut und die Gemeinde ganz, ganz, in ganz großer Herrlichkeit sichtbar sein und werden.
Da möchte ich noch ein Wort, damit das auch hängen bleibt, zum Kaufen dazu sagen, zum Kaufpreis. Es gibt ein Wort, das heißt Preis, kostbarer Preis, das ist Timä. Und es gibt ein Wort für Kaufen und Erkaufen. Und nun ein Wort für die Gemeinde, 1. Korinther 6, Vers 20. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid mit einem hohen, teuren Preis erkauft worden. Das ist das Blut Christi. Verherrlicht nun Gott auf jeden Fall in eurem Leibe. Sehen Sie, das war der Kaufpreis, als Gott alles hingab. Wir sind mit einem teuren, einem kostbaren Preis erkauft.
Dasselbe steht nochmals in 1. Korinther 7, 23. Kann ich jetzt deshalb weglassen. Und eine Stelle aus dem Petrusbrief, aus dem 1. in Vers 19, 1. Petrus 1, Kapitel 1, Vers 19. Wisst ihr, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold oder Silber losgekauft wurdet? Das ist Loskauf, nicht das Erlösen. Aber nun kommt das Wort, sondern mit dem kostbaren oder hochpreisigen, könnte man auch übersetzen, mit dem hochpreisigen, hochwertvollen, teuren Blut Christi. Das war der Preis. Das war der Preis. Jesus am Kreuz, das war der Preis. Dann hat er noch natürlich vieles andere miterkauft, können wir Stellen aus der Offenbarung nehmen. Ihr seid für Gott erkauft durch das Blut Christi, Offenbarung 5, Vers 9 und viele andere Stellen. Alles miterkauft worden, aber der Grund, der tiefste Grund dieses Erkaufens ist die Braut und ist die Gemeinde. Das ganz gewaltig ist.
Natürlich sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen, wie der Hebräerbrief sagt, aber bald kommt die Zeit, wo es dann soweit sein wird. Und Gott seinen Sohn sendet in großer Macht und Herrlichkeit. Es ist vielleicht auch, dass ich nun in die älteren Jahre hineinkomme, dass einem so vieles in dieser Welt einfach so niedrig erscheint, was einen früher vielleicht fasziniert hat. Wissen Sie, was meinen, machen die Leute mit ihren Raketen? Sie wollen zu Mars und sonst wohin gehen. Heute Morgen im Radio hörte ich da auf der Fahrt hierher, dass da irgend so eine, nach 6 Jahren eine Mars oder irgend so eine Sonde zurückkommt und sie hat Staub aus der Unendlichkeit des Universums mitgenommen. Du liebe Zeit, die haben das mal angekratzt. Ja, aber das ist alles gewesen. Dann meinen wir von den Kräften des Himmels und was dieser Kosmos alles ist und alles sei von alleine geworden und. Ach, du liebe Zeit, sage ich dann nur. Wenn Jesus zurückkehrt in diese Schattenwelt, in großer Macht und Herrlichkeit, da bleibt nichts vor ihm bestehen und eines Tages wird das alles aufrollen, zusammenrollen wie ein Buch. Sehen Sie, das sind die Verhältnisse, den wir denken dürfen. Und das ist ganz gewaltig, weil wir den Schöpfer kennen. Wir den Schöpfer kennen. So, aber nun machen wir weiter. Jetzt kommt die berühmte Stelle, die schon gelesen wurde. Johannes 3, Vers 29. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Nun, so steht es geschrieben. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Sind wir uns einig, dass das dort steht? Und wenn das der Johannes sagt, der Täufer natürlich, dann ist die Braut, dort sind das die Leute, die um Jesus herumstanden. Denn Jesus ist der Bräutigam. Und es ist eine große Freude für den Täufer. Sehen Sie, wieder kommt die Freude. Alle, die damals mit großer Liebe ihrem Herrn anhingen, die bilden die Braut. Alle, die dabei geblieben sind, das muss ich auch dazu sagen. Und alle, die sich reinwaschen ließen, die bilden die Braut. Wieder im Bilde, und ich werde das nachher noch erwähnen, der Maria von Magdala oder Maria Magdalene. Sie ist ein Bild auf die Braut, wie ich letztes Mal schon sagte, im November, und wie ich heute noch einmal sagen werde. Alle, die in einer ganz großen, herzlichen Liebe zu ihrem Herrn Jesus Christus stehen und standen, damals standen und geblieben sind, die bilden die Braut. Dann gibt es auch noch Brüder natürlich, weiß ich auch. Ja? Aber der Großteil ist zur Braut geworden. Das sind die Anhänger und Anhängerinnen, männlich und weiblich, spielt keine Rolle. Und viele Jünger und Jüngerinnen, etwa auch eine Tabitha später in Apostelgeschichte 9, die da gestorben ist und wieder auferweckt worden ist. All das bildete damals zu einem großen Teil die Braut. Erst später, als dann Paulus kam und die Gemeinde gebildet wurde, da gab es dann so einen Übergang, der nicht leicht feststellbar ist, wie das nun alles, wer da wohin gehört. Aber damals wurde die Braut herausgebildet. Das sagt eindeutig Johannes der Täufer. So, und dann läuft die große Zeit der Gemeinde. Da hört man nichts mehr von der Braut, da wird die Braut auch eigentlich nicht herausgerufen. Es mag manche Brautseele, die nicht zum Leib Christi gehört, gebildet und gefunden werden. Ich werde auch noch ein paar Sätze dazu sagen nachher. Aber vom Schwerpunkt der Zeit, in diesem bösen Äon, da wird die Gemeinde herausgebildet. Und dann wird die Gemeinde entrückt werden. Und dann ist der Leib Christi vollendet, der Fülle Christus steht da, der Leib Christi, der männliche Leib Christi ist weg. Und jetzt kommt etwas Neues auf dieser alten Erde. Jetzt beginnen wieder Menschen auf dieser Erde zu sein, ich bin der Meinung vor der Endzeit noch, und beginnen auf einmal neue, unabhängig von der Leibesgemeinde, neue Gemeinden zu bilden, neue Menschen für Jesus herauszurufen, und unter anderem auch die Braut. Und jetzt ist es sehr einfach, weil keine Gemeinde mehr da ist. Was jetzt gläubig wird, das ist mehrheitlich die Braut. Zuzüglich zu all den vielen Heilskörperschaften, die dann in der Offenbarung noch gebildet werden. Die 144.000 und das Weib mit der Sonne begleitet, das kann nicht die Braut sein. Die Braut ist eine Braut und keine Frau. Und noch etwas ist eigenartig, dass das Thema Braut in der Schrift gar nicht mehr, wie man so sagt, thematisiert wird. Wir lesen von vielen anderen, aber nicht von einer Braut. Und doch ist sie da. Und ich werde sie heute Morgen mit Ihnen zusammen suchen. Wo ist sie? Wer ist sie? Die Braut ist immer etwas Verborgenes in der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Das müssen wir uns als erstes festhalten. Es ist immer etwas Verborgenes, aber etwas Heiliges und etwas Reines. Da wird es Menschen geben, wie einst die Maria von Magdala. Ich nenne sie gerne so, weil das dem Urtext eher entspricht und das kann auch bedeuten, dass sie ledig war, weil sie Maria von Magdala heißt. Dort wird es viele Menschen geben, die ähnlich wie jene Maria von Magdala einmal strukturiert waren. In Lukas 8 lesen wir in Vers 1 bis 3, dass Jesus in Dörfern umherzog und das Reich Gottes verkündigte und die 12 begleiteten ihn und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, unter anderem Maria, genannt die aus Magdala, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren. Sehen Sie, und so wird es dann auch dann sein, da werden sich Menschen neu bekehren, zweifellos werden auch Dämonen ausgetrieben werden, all das, was wir in Matthäus 10 und an anderen Stellen lesen und finden, das wird dann laufen. Und wir können nun das, was die Braut darstellt und ist, studieren an drei Modellen. Das erste Modell, das zeitlich gesehen, ist Ruth, die Moabitin. Das zweite Modell ist die Sulamit im Hohelied. Und das dritte Maria Magdalene, Maria von Magdala. Wie gesagt, nun wollen wir die Braut begleiten in ihrem Weg durch das Ende, durch die letzten Tage, denn dort wird sie gebildet. Fangen wir mit Ruth an. Ruth ist draußen ist von Moab. Moab heißt auf Deutsch vom Vater. Moab ist meistens negativ in der Schrift, aber bei Ruth ist es positiv. Vom Vater, sie ist vom Vater wie wir. Und das ist auch richtig so. Und wenn sie einmal erwählt ist, wenn sie einmal ihre Sünden bekannt hat, wie einst diese Maria von Magdala, wenn die 7 Dämonen ausgetrieben sind, dann bleibt sie ihrem Herrn treu. Und dann kehrt die Naomi im Buche Ruth, ich denke, Sie kennen alle das Buch Ruth. Da kehrt die Naomi, oder Naomi eigentlich müsste man sagen richtig, zusammen mit der Ruth zurück aus den Gefilden Moabs, zurück nach Israel. Und das ist für mich die Zeit, wenn die Braut nach Israel zusammen mit Naomi, mit dem gesetzestreuen Judentum zurückkehrt. Sehen Sie, das war nicht 1948. Da ist keine Naomi gekommen und auch keine Ruth. Da sind die, bei aller Wertschätzung für diese Männer, wie Ben-Gurion, das waren Sozialisten. Das waren Sozialisten. Das waren keinesfalls gesetzestreue Juden, auch wenn sie im Alter das geworden sind. Und dann war die Stadt Bethlehem in Bewegung. Sehen Sie, wenn eine Entrückung war und die Braut urplötzlich zurückkommt, da ist sie ja schon irgendwo ein bisschen vorgebildet gewesen. Wenn die Entrückung war, dann kehrt die Braut urplötzlich nach Israel zurück. Und wenn sie kommt mit Naomi, mit dem gesetzestreuen Judentum aus der ganzen Welt vielleicht, weil Gott in Israel eingegriffen hat, dann ist Bethlehem in Bewegung, dann ist Juda in Bewegung, dann ist dieses Land in Bewegung. Was ist das? Und dann geht die Ruth auf die Felder des Boas und liest die Ehren. Boas, das Modell dann auf Jesus. Die Ehrenleserin. Und dann pickt sie aus Israel immer wieder neue Ehren auf, sprich Menschen, die auch zur Braut hinzugetan werden. Durch den geistlichen Dienst der Brüder Jesu, die dann dort ihren Verkündigungsdienst tun werden. Aber nun ist das Interessante, was dort auf der Tenne passiert am Abend. Da legt sich der Boas schlafen und die Ruth legt sie zu seinen Füßen. Es gibt ja eine Stelle, das habe ich die vergessen, wo es genau steht, dass man zu seinen, der Heiligen liegen zu seinen Füßen. Ich glaube, das ist im 5. Buch Mose, hinten in den Kapiteln 32, 33. Und dann legt sich schlafen zusammen mit Boas, also Boas schläft auf der Tenne und sie zu seinen Füßen. Und jetzt hören sie gut zu. Um Mitternacht schreckt dieser Mann auf und entdeckt, da ist eine Frau zu meinen Füßen. Und dann muss es bei uns klingeln, weil Mitternacht, von den 10 Jungfrauen, um Mitternacht ertönt der Schrei, der Ruf, der Bräutigam kommt. Und die 10 Jungfrauen sind nämlich nicht die Braut, sondern die Braut ist die Jungfrau. Und dann sagt dieser Boas zu der Ruth, leg dich wieder hin, und sie schläft weiter. Und dann, wenn es noch nicht hell ist, so am frühen Morgen, ich sage in der letzten Nachtwache um den Hahnenschrei herum, sagt dieser Boas zu Ruth, jetzt gehst du nach Hause, dass niemand sieht, dass du auf der Tenne warst. Du bleibst verborgen, heißt das. Niemand erkennt dich, dass du die Braut bist. Und dann geht sie Mutterseelen allein nach Hause. Das ist die zweite Hälfte der Endzeit. Der ersten Hälfte ab Mitternacht bis zum Hahnenschrei schläft sie seinen Füßen. Und dann am Hahnenschrei der zweiten Nacht, vierten Nachtwache geht sie nach Hause. Und dann kommt sie zu Naemi und das ist dann das Bild des beginnenden tausendjährigen Reiches. Und ähnlich ist es mit der Sulamit. Auch bei der Sulamit ist es Nacht. Ist es Nacht. Wir sind im Hohelied natürlich. Also, auch Hohelied 5, Vers 2, sie schlief, wie die Ruth, aber ihr Herz wachte. Wie bei Ruth, wie bei den 10 Jungfrauen, sie schlafen. Aber dann schreckt sie auf und spricht, horch, mein Geliebter, er klopft, sein Haupt ist voll Tau und das bedeutet, es ist nicht mehr Abend. Es ist schon Nacht geworden. Na, hier sehe ich es so, es ist Mitternacht. Er klopft. Sie merkt, er ist da. Die Braut öffnet die Tür. Hohelied 5, Vers 6. Aber er ist weitergegangen. Er ist weitergegangen. Und dieses Türöffnen und das Weitergehen des Bräutigams bedeutet die nun beginnende Endzeit. In Israel ist es eine Zeit des Friedens, aber das Gesetz herrscht. Und so können später, wenn Sie das alles nachlesen im Hohelied, hören und lesen, dass die Wächter sich schlagen und verwunden. Das sind jene Hüter des Gesetzes. Und dann auf einmal ist der Winter vorbei. Das ist die Zeit des Endes vorbei, Hohelied 6. Hohelied 2, Vers 11. Und dieser Regen, das ist der endzeitliche Regen, das ist kein guter Regen, sondern das sind die ganzen Einflüsse der Finsternis in den letzten Tagen. Aber dann heißt es in Hohelied 6, Vers 10 plötzlich, wer ist sie, die da hervorglänzt? Wie die Morgenröte, jetzt ist der neue Morgen da, Jesus kommt wieder, er kündigt sich an. Morgenröte heißt eigentlich Schwärze. Es ist noch dunkle Nacht. Und doch kommt schon hinten irgendwo im Firmament ganz, ganz leicht dieser Rotton herauf der aufgehenden Sonne. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond und rein wie die Sonne und furchtbar wie Kriegsscharen, ja diese heilige Geliebte, diese heilige Braut, wenn die begegnet, wer unrein ist, da ist das furchtbar, weil das Feuer der Herrlichkeit Gottes mitspielt. Und da heißt es dann, die Heiße und die Weiße, das ist die heiße Sonne und die Weiße hier, der Mond, alles weiblich, ja, so ist sie. Und dann spricht sie in Hohelied 8, Vers 6, dieses gewaltige und bekannte Wort, Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, gewichtig oder unerbittlich wie das totenreiche Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme des Herrn. Und wieder muss ich hinüberschwenken zur Herrlichkeit Gottes, weg von unseren menschlichen und irdischen Vorstellungen. Wissen Sie, die Feuergluten der Liebe Gottes, das können wir gar nicht erfassen, was das ist. Du kannst noch so verliebt sein. Du kannst noch so verliebt sein. Die Feuergluten Gottes, seiner Liebe gegen uns und gegen seine Braut und gegen auch seine Schöpfung, muss ich hinzufügen, die schaffst du nie. Schaffst du nie. Gott hat eine unbändige, feurige Liebe, frei von jedem Fleisch natürlich, voll heiliger Glut. Und so liebt er uns. So liebt er uns. Und wieder das Lied, ach, warum haben wir ihn so oft betrübt, wenn er mit dieser heißen, herrlichen Feuersglut, die unbeschreiblich ist, uns liebt. Wissen Sie, es gibt da immer, ich glaube, letztes Mal auch gesagt, Bücher über den Himmel, lesen Sie es nicht. Das kann man nicht beschreiben. Man kann immer nur sagen, es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Es ist eine solche geistliche Kraft und Gewalt da, über wie Gott uns liebt und wie er uns sich gegenüber in seinem Inneren bewegt. Das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach unbeschreiblich, unvorstellbar. Und jetzt ist das tausendjährige Reich da. Jetzt herrscht Christus auf dieser Erde noch. Mit all ihrer Begrenztheit natürlich. Und dann heißt es in Hohelied 4, Vers 12, dass sie ein verschlossener Garten ist. Dann steht da drin, was alles da rauskommt aus diesem Garten. Die Granatäpfel, die Liebe. Und dann geht es immer weiter. Und dann ist genau das Gegenstück der neunfachen Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und das kommt jetzt zur Entfaltung nach und nach. Wie gesagt, auf dieser Erde noch in seiner Begrenztheit, aber dann einmal auf der neuen Erde in der ganz großen, herrlichen Gewalt. So, und nun noch zu Maria Magdalene. Und dann steht sie dort am Grab, wir sind in Johannes 20, und meint, der Jesus sei der Gärtner. Das ist aber nicht der Gärtner, sondern das ist Jesus. Dann merkt man diese Liebe dieser Frau zu Jesus. Sie hatte da bestimmt auch fleischliche Regungen an sich. Natürliche Regungen, sage ich mal. Deshalb sagt er zu ihr, rühre mich nicht an. Ich kann das Fleischliche passt nicht zu mir mehr. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. So müssen wir die Stelle lesen, rühre mich nicht an. Dann, oben der Herrlichkeit, beziehungsweise im tausendjährigen Reich, wenn die Hochzeit des Lammes beginnt, das muss ich ja dazu sagen, da startet das. Da darf sie ihn berühren. Das ganze Neue Testament ist ja voll von der Hochzeit des Lammes. Besonders die vier Evangelien. Und dann nochmal Jesaja 61, meine ich, da steht dann auch etwas von dieser Braut. Also. Und dann sagt Jesus zu ihr, ein fantastisches Wort. Johannes 20, Vers 17 und 18. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Da schickt Jesus nicht den Petrus, sondern die Maria von Magdala zu seinen Brüdern. Das ist der erste Akt dieser nach der Auferstehung. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hat. Maria von Magdala ist die erste, die Jesus erkannt hat. Und hier spüren wir diese Liebesbeziehung der Braut zum Bräutigam. Und sie schickt er zu den Brüdern. Sag ihnen, ich bin auferstanden. Und so wird es wohl auch sein, wenn die Gemeinde weg ist, dass diese Braut zu den Brüdern gehen wird und sagen wird, der Herr ist wirklich in der Bereitschaft, bald wieder zu kommen. Geht hin und verkündigt als seine Boten, seine Botschaft, wie Jesus auch verkündigt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So wird der Ruf wieder durch die Lande gehen. Und urplötzlich ist sie da, mit einer ganz, ganz kurzen Vorbereitungszeit sicherlich. Und dann wird sie in dieser Zeit herausgebildet durch den Dienst der Brüder, dann auch werden diese Menschen gesammelt und werden zur Braut hinzugefügt, bis dann Jesus seine ganze Brautauswahl vorfindet, wenn er wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit zum Beginn des tausendjährigen Reiches. Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende der Geschichte. Noch lange nicht am Ende. Das tausendjährige Reich vergeht, die alte Erde geht unter und eine neue Erde kommt und ein neuer Himmel kommt. Jesus als der Fülle Christus natürlich, bestehend aus Haupt und Gliedern, kommt zurück. Und dann ist auch die Braut da. Und die Hochzeit des Lammes setzt sich fort. Wir lesen Offenbarung 19, Vers 8. Und nun sind wir auf der neuen Erde und bei den Stellen, die der Bruder Ristau gelesen hat. Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Und ich lese dort jetzt Vers 8. Offenbarung 21, Vers 8. Vielleicht sollte ich nochmals in 21 in der Offenbarung den Vers 2 lesen, dass die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommt von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Sie ist das Modell der Braut. Die Braut selber ist natürlich etwas anderes. Aber die Bibel sieht die Modelle oft wie das Original. Das ist die Braut, das neue Jerusalem. Aber das ist nur das Modell und dahinter steht die Wirklichkeit der Braut. Also wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Nun Vers 8. Nein, nicht Vers 8. 19 Vers 8. Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten oder die gerechten Taten der Heiligen, da sieht man es. Darum geht es um die Heiligen und ihre Taten in Gerechtigkeit. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahle des Lammes. So, jetzt geht es erst richtig los, jetzt geht es weiter, das Fest, auf der neuen Erde. Damit ich es jetzt schon sage und nachher nicht vergesse, wenn dann die Braut in diese geistliche Einsgemeinschaft mit dem Bräutigam tritt, dann wird sie zum Weib, zur Frau. Was dann folgt, das sage ich Ihnen nachher noch. Sonst komme ich mit meinem Manuskript durcheinander, wenn ich ständig da Ihnen jetzt schon was erzähle, was erst hinten kommt. Aber es ist ja alles so interessant, dass man ja möglichst schnell alles sagen möchte. Da muss man aufpassen. Also, nun kommt das neue Jerusalem herunter wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ja, jetzt ist die Braut da. Die heilige Braut, geschmückt wie eine oder als Braut für ihren Bräutigam. Die ist geschmückt. Und diese Mauer ist das Bild auf die Braut. Und jetzt gehen wir wieder zur Sulamit zurück. Das ist für mich ein Schlüsselwort. Ein Schlüsselwort für mich. Das sagt die Sulamit in Hohelied 8, Vers 10. Ich bin eine Mauer. Sehen Sie? Das ist das Bild, oder dahinter steckt das Bild des neuen Jerusalem. Die Mauer ist die Darstellung der Braut, wie sie um den Tempel, um den Messias herum. Tempel gibt es ja nicht in der neuen, in neuen Jerusalem, wie sie um den Messias herum steht. Da spricht dann irgendwo auch Petrus, ist es wohl, von den lebendigen Steinen. Ja, so einen Art und Charakter hat diese Braut. Lebendige Steine. Wie den Feuergluten der Liebe. So, und dann kommt also die Stadt Jerusalem herunter. Jetzt muss ich Ihnen das ja auch noch lesen. Offenbarung 21. Den Teil haben wir schon gelesen, die Verse 1 und 2. Sie kommt also herunter vom Himmel wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, und dann geht das weiter. Vers 9, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Hier haben wir das Stichwort, die Braut, das Weib des Lammes. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und heiligen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, sehen Sie. Diese Stadt und die Braut haben die Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Das ganz Gewaltiges, wie auch Jesus und die Gemeinde seine Herrlichkeit tragen. So trägt die Braut, die ebenso gezeugt ist wie wir, weil sie vom Vater ist, die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und wenn man dann das nachliest, was der Jaspisstein eigentlich ist, der Jaspis ein Halbedelstein, ein bisschen schmutzige Farbe und undurchsichtig. Hier ist der kristallhelle Jaspis sicherlich der Diamant. Der Diamant. Und sie hatte eine große und hohe Mauer. Jetzt kommt die Stadt, das ist das Modell, die große und hohe Mauer. Und sie hatte 12 Tore, das sind die 12 Stämme. Die Braut wird aus den 12 Stämmen natürlich gebildet. Und an den Toren 12 Engel. Noch sind es Engel, später werden es Menschen sein. Weil den zukünftigen Erdkreis hat er nicht den Engel unterworfen, Hebräer 2 ungefähr, sondern dem Samen Abraham. Aber jetzt sind es noch Engel und Namen darauf geschrieben, welche die 12 Stämme der Söhne Israels sind. Dann sind 12 Tore nach Norden, Süden, Osten, Westen, je 3. Und dann die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf denselben 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. So. Und jetzt lernen Sie heute Morgen wieder etwas, falls Sie es nicht schon wissen. Sie wissen es schon, ich weiß das. Die Grundlage der Braut ist die Apostellehre. Das sind die 12 Apostel. Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, Philippus. Nicht, so sind ja die Abstufungen, sind die Namen der 12 Apostel und so stehen sie. Dort die Namen auf der Grundlage. Und der letzte, der 12. Judas Ischariot. Und dann sind da Tore. Tore, 12 Tore. Erinnern Sie sich, was in Offenbarung 22 am Schluss steht? Ich glaube, Vers 17. Und der Geist und die Braut rufen, komm, komm. So wie sie damals Ehren gelesen hat. So ruft sie jetzt hinein in Feuersee und an andere Stellen, komm, komm, komm heraus. Und die Stationen bis zu den Toren habe ich Ihnen letztes Mal erklärt. Da ist ja der Strom und da wäscht man seine Kleider und dann kommt man an den, ja, dann wäscht man seine Kleider und dann kommt man an die Tore und trinkt das Wasser des Lebens noch und dann kommt man an die Tore. Der Baum des Lebens ist wohl innen. Innerhalb der Stadt, da kommt man die Tore. Sehen Sie? Es geht nichts Unheiliges hinein, heißt es einmal. Da werden die Wächter stehen, die Braut, ich sage es mal sehr bildlich, sehr menschlich, die steht oben. Und weiß, wen sie hineinlässt, hinein darf, aufgrund ihres Rufes. und wer nicht. Es geht durch sie hinein. Sie ruft, komm, sie und der Geist. Dort an den Toren empfängt, wieder bildlich gesprochen, die Braut jeden Neuankömmling, jede Ehre, die da gelesen worden ist, jeder, der da aus der Ferne, die es noch gibt, auf der neuen Erde, aus der Gottesferne, hereinkommen darf, den begrüßt sie. Nicht zur Verdammung und nicht Entschuldigung mit einem Fußtritt, sondern mit dem heiligen Ruf, dass wieder ein Menschenkind die Erlösung annehmen durfte. Das heilige Jerusalem liegt auf einem hohen Berg, das neue Jerusalem, Offenbarung 21, Vers 10. Sehen Sie, da muss man hinaufsteigen. Da muss man, wenn man den Ruf der Braut und des Geistes hört, muss hinaufsteigen aus dem Feuersee zum Beispiel. Und noch einmal, der Feuersee ist nicht die Hölle. Die Hölle ist auf der alten Erde gewesen. Der Feuersee ist das Feuer der Liebe Gottes. Es ist ein Durchgang zum Leben. Glauben Sie mir. Es ist ein Durchgang zum Leben. Und da kommen Sie aus dem Feuersee. Da kommen Sie aus den Tälern der Gottesferne. Und da oben gibt es auch noch so etwas Ähnliches wie ein Tal Achor. Da muss ich nachher vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Vielleicht mache ich das auch jetzt gleich. In Hosea 2, Vers 15, da wird das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung. Das fängt natürlich an auf der alten Erde. Wenn Sie es lesen, da werden Sie mir sagen, Bruder Weber, das gilt für die alte Erde, sage ich, hast du recht. Aber es gibt eine Fortsetzung auf der neuen Erde. Da ist ja nur die Auswahl. Das ist nur die, die mit Gott treu geblieben sind. Ich sage nachher noch die Bibelstelle. Die mit Gott treu geblieben sind, die dürfen da die Hoffnung, eine neue Hoffnung schöpfen. Aber alle, die nicht treu waren im alten Bund, die bleiben im Totenreich. Die Hoffnung erhalten sie erst auf der neuen Erde. Ja, und dann kommen sie von dem draußen, Offenbarung 22, 15. Müssen alle noch geläutert werden, gereinigt werden, geheiligt werden. Da werden viele sagen, lasst uns aufmachen. Wie jene Hirten, lasst uns aufstehen und geh nach Bethlehem und die Geschichte sehen. Ja, die haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, mindestens der Engel. Und was ist erst, wenn die Leute die Herrlichkeit Gottes von der Ferne schauen? Da werden sie sagen, komm, nach und sagen sie, komm, lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem. Vielleicht singen sie die Aufstiegspsalmen, die Psalmen 100, jetzt helfen Sie mir, 111 oder 113, nein, das ist Hallel, 101, 120 bis 134 oder 35. Oder ich will mich aufmachen zu meinem Vater, Lukas 15 und viele andere. Und jetzt beginnt die Zeit der Wiederannahme Israels. Jetzt wandelt sich, und jetzt ist es nicht mehr nur die Auswahl, jetzt wandelt sich die Hure zur Braut. Jetzt erfüllt sich, und jetzt kommt die Stelle, Hosea 2, Vers 14, endgültig. Und jetzt kommt die Bibelstelle, dass es nur die Frommen waren, die sein werden, die ins tausendjährige Reich kommen. Ich hoffe, dass das so stimmt. Jesaja 65, Vers 10. Jawohl. Auf dieser alten Erde. Jesaja 65, Vers 10. Und Saron wird zu einer Trift der Schafe. Und das Tal Achor, das ist ein Tal der Hoffnung geworden dann, Hosea 2, 15, zu einem Lagerplatz der Rinder. Für mein Volk, jetzt, das mich gesucht hat, die kommen auf die alte Erde. Und die anderen kriegen ihre Hoffnung auf der neuen Erde. So. Römer 11. Israel wird zurechtgebracht auf der neuen Erde. beginnen durch den Dienst der Braut, aber viele andere auch, muss ich dazu sagen, sie ist ja nicht alleine. Es gibt ja da viele Heilige, die Gemeinde gibt es noch. Und dann die ganzen 12 Apostel, die da auf den Stühlen sitzen, die 12 Stämme Israels richten. Und andere, die Märtyrer waren, die dann mit Jesus leben werden. Es wird viele, viele geben. Und dann wird Israel angenommen werden. Und jetzt Vers 12 in Römer 11. Wenn aber ihr Fall der Fall Israels, der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, dass wir gläubig werden konnten, wie viel mehr ihre Vollzahl. Diese Dinge beginnen jetzt. Ganz besonders auch durch den Dienst der Braut, die die Aufgabe hat, komm zu rufen, Ehren zu lesen, komm. Und dann in der geistlichen Gemeinschaft und Einswerdung mit dem Messias, mit Christus, wird sie zum Eheweib, wie ich sagte. Und was ist die Folge? Was ist die Folge, wenn geistliches neues Leben gezeugt wird? Was ist die Folge? Römer 11, Vers 15. Denn wenn ihre Verstoßung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus Toten? Leben aus Toten. Dann wird all das Tode, all das, was in dieser Welt war, in dieses, ja man muss schon sagen, das stinkende Tode, wird alles belebt. Leben aus Toten. Was haben wir für einen Gott? Was haben wir für einen Gott? Und wir werden die beschämt werden, die wieder ihnen brand werden. Ja, ich darf wieder einmal ganz menschlich reagieren. Die werden sagen, wie konnten wir so blöd sein? Wie konnten wir so noch einmal blöd sein, zu glauben, alles sei von alleine geworden, es gäbe keinen Gott. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Gott sei Dank sind die ganz überzeugten Atheisten, die rechnen an unseren Gefilden mit 2-5%. Die anderen sind alle so ein bisschen unsicher. Und dann wird Hosea 2,23 aus der Lo-Ruchama nicht Barmherzigkeit empfangen. Aus diesem Israel, da wird die Barmherzigkeit empfangen. Und der Lo-Ami, also weiblich gegenüber dem Messias, unter dem Messias, das ist die weibliche Seite. Und Lo-Ami, nicht mein Volk, das ist gegenüber den Völkern, da steckt der Ami, das Volk, mein Volk drin. Das wird zum Haupt der Völker werden. Israel wird zum Haupt der Völker. Und so werden sich die Dinge auf der neuen Erde entwickeln, bis ganz am Schluss dann auch die Engel und die Götter drankommen. Ich bin fast am Schluss. Ich möchte einmal noch zusammenfassen, was ist die Funktion der Braut. Zuerst ihre ausgesprochen intensive Hingabe an ihren Messias. Ganz eindeutig. Und dann, dass sie wenn Jesus wiedergekommen ist, eine Verkündigungsaufgabe an ihre Brüder hat, an seine Brüder hat. Geh hin und sage meinen Brüdern, sprich dann den Apostelnachfolgern, wenn die Gemeinde drückte, sag ihnen, jetzt müsst ihr neu verkündigen. Dann kommt nach der Geist auf sie und dann wissen sie, was sie zu tun haben. Ähnlich wie in der Zeit, als Jesus wegging von dieser Erde. Dann der Ruf in die Gerichtsräume kommen, ganz wichtig, ihr zukünftiger Dienst. Dann zusammen mit dem Messias Leben aus Toten schaffen, Leben aus Toten schaffen. Wie ich schon sagte, sie ist die Ehrenleserin und sie liest die Ehren auf in der neuen Welt. Dann ist sie Hirtin gewesen, die Sulamit war eine Hirtin, sie wird auch die Leute leiten, mindestens zu leiten in die Stadt hinein, wenn es durch die Tore geht, die von 12 Perlen sind. Das ist ihre Aufgabe noch. Und dann heißt die Magdala, ich kann nicht stehen da bleiben, aber es ist ein herrliches Thema, heißt die vom Turm, Magdala von Turmlingen. Der Turm ist der Turm, der Herdenturm, da stehen die Hirten, da steht die Hirtin, die Braut, das ist die Sulam. Sulamit war eine Hirtin, die Hirtengenossin eigentlich, die Freundin, das heißt auf Deutsch eigentlich Hirtin. Dann zählt sie die Herden, zählt sie die Herden. Zählt, wer da hineingeht. Dann ist es ihre Reinheit und ihre Heiligkeit. Ihre Gottgeweihtheit, ihre Unbeflecktheit. Und sie lässt nichts Unheiliges in die Stadt hinein. Und ihre Kleider sind ihre gerechten Taten, ihre Gerechtigkeit. Und wenn sie zurechtgebracht ist, wie Maria Magdalena, ganz klar, die war ja auch Sünderin, dann wird auch sie gerechtfertigt werden. Ich möchte in Ergänzung ein paar wenige Minuten, dann bin ich aber heute doch einigermaßen besser in der Zeit wie letztes Mal. Noch nicht? Stimmt's noch nicht? Stimmt's nicht? Naja, 2-3 Minuten. Ich möchte Sie noch auf etwas hinweisen. Einfach diese in der Schrift lesen. Es gibt eine eigenartige Stelle, die ich Ihnen nur andeuten und nicht komplett auslegen kann. Da werden die 12 Apostel in Matthäus 9, Vers 15, in Markus 2, 19, Lukas 5, 34 bezeichnet als die Söhne des Brautgemachs. Wenn Sie im Brautgemach, da ist die Friseuse, da ist die Schwester, da ist die Brautmutter, da ist die Kosmetikerin und die Schneiderin, bis die Braut da zurechtgestutzt ist und gestutzt, aufgemotzt. Ja. Und, aber was haben da Söhne zu tun? Söhne des Bräutigams, da gehört doch kein Mann rein. Ja. Und auch nicht der Bräutigam. Sehen Sie, das ist der Dienst dieser Brüder an der Braut. Das sehen wir, wie die Zusammenhänge sind. Das verstehen Sie hier in München sehr gut, das weiß ich. Also, die Söhne des Brautgemachs. Und auch wir haben einen Dienst. Jetzt habe ich noch ein paar Sätze über die Edelsteine, die lasse ich weg. Auch wir haben einen Dienst. Ein Dienst an dieser Braut, irgendwie doch. Weil wir später als der Leib Christi, als der Teil des Bräutigams, auch ein geistliches Kontakt, eine geistliche Gemeinschaft mit dieser Braut haben. Und wir dürfen uns heute schon freuen, dass es eine Braut gibt. Und deshalb dürfen wir auch nach Israel fahren. Auch wenn das voll gottlos ist, dürfen wir doch wissen, dass dieses Volk einmal zurechtgebracht wird, weil es erlöst ist. Und vielleicht sind diese Chassidim, von denen Martin Buber geschrieben hat, diese Ostjuden, Chesed heißt ja Gnade, die Begnadigten, vielleicht sind aus diesen etliche, die vielleicht dann auch heute schon Anwärter sind auf die Braut. Das ist möglich. Wissen tue ich es nicht genau, aber ich vermute es. Es gibt unter ihnen viele, die ein ganz, ganz enges Messias-Verhältnis haben. Das könnte sein. Aber lassen wir das weg. Ich wollte es ergänzen, damit Sie selber, oder erwähnen, damit Sie selber darüber nachdenken können. Freuen wir uns, dass in den Zeiten der Zurechtbringung die Braut da ist und ruft, komm, der Bräutigam, wir mit dem Haupt zusammen dieses Ehepaar bilden, Braut und Bräutigam. Und dass wir ein Teil des Bräutigams sind, der gleichzeitig Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks und dann den Priesterdienst der Versöhnung allen Neuankömmlingen in der heiligen Stadt die Versöhnung und Rechtfertigung zusprechen wird. Und segne uns und gebe uns Freudigkeit auf dem Weg mit unserem Herrn. Amen. So, wir wollen beten. Herr Jesus, nun habe du Dank, dass du der Herr bist. Der Vater uns auserwählt hat, längst vor Grundlegung der Welt. Seine heilige und reine Gemeinde. Dass du auch eine Braut erwählt hast, Vater. Vom Vater. Verborgen in der Zeit. aber eines Tages herrlich und schön gemacht. Und dafür habe herzlichen Dank. Ja, und lass uns nicht müde werden in unserem geistlichen Dienst, bis eines Tages die Menschen rufen, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Es wird so vieles gesagt, die Gläubigen, die Christen gehen zu wenig hinaus in die Welt, sie ziehen sich zurück. Kann man nur eine Antwort geben, Herr Jesus? Lass uns unseren Dienst, den du uns aufgetragen hast, in Freudigkeit tun und zielstrebig und ohne, dass wir uns verzetteln in die Dinge dieser Welt, sondern dass wir uns ausrichten auf dich. Jeden und jede und jedes an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Und dazu mögest du uns segnen und ausrüsten mit deinem Geist. Ja, du hast uns die Fülle des Geistes angeboten und gegeben. Dass wir nicht betrüben, den Geist. Dass wir nicht dämpfen, sondern dass wir dastehen, mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, so verwandelt werden in dein Bild und erfüllt mit der Fülle des Geistes. Und das alles in irdenen Gefäßen, Herr Jesus. Wenn du es nicht uns zugesagt hättest, man müsste manches Mal verzweifeln. Aber habe Dank, dass du erwählt hast, dass du uns neu gezeugt hast und dass du uns erziehst und zu einem vollkommenen Mann in Christus machen willst. Dafür habe Dank. Und segne uns und segne alle, die du uns anbefohlen hast. Segne diese Welt und diese Menschheit, die dich nicht kennt, die dich mit Füßen tritt, die dich verfolgt. Aber eines Tages wirst du dich als der Herrliche erweisen. Segne unser Land, segne unsere Stadt, segne diese Stadt und segne alle Völker. Wir bitten für sie, für die Möglichkeit, als Gemeinde in dieser Welt zu leben. Das heißt, du angebetet, Vater, im Namen Jesu. Habe Dank für deine Treue. Amen.